Wunderschönen guten Abend. Hier sind wir wieder mal alle zusammen bei der 11. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Diese Woche ein bisschen unter verschärften Bedingungen, aber das werdet ihr gleich schon hören. Diesmal nämlich unter anderem in kleinerer Runde mit dem Tim aus Berlin.
Guten Abend.
Und hier in Köln mit Moritz.
Hallo.
Und mit mir, dem Lukas, aber ohne den regelmäßigen Gast, dem Jan. Oder so scheint es auf jeden Fall, weil er hat uns auf jeden Fall noch einen kleinen Gruß gesendet, eine kleine Audiodatei, die wir hier gleich noch abspielen werden, aber dazu später mehr. Genau. Ja, dann wollen wir doch gleich mal auf das vergangene Wochenende zurückblicken, direkt zu Anfang, aber nicht ohne vielleicht noch ganz kurz eine kleine Nachricht einzustreuen, nämlich heute hat Stöger das erste Mal wieder mit der Mannschaft zusammen trainiert und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Zeichen.
Ja, Träumchen. Ja. Das war ja hier schon eigentlich lange vorbereitet, der große Stöger-Streit zwischen Lou und mir.
Also vor allen Dingen im September, Oktober.
Genau, ganz zu Anfang der Saison. Jetzt muss ich sagen, bin ich voll auf der Linie. Bitte möge er zurückkommen und wenn er auch nur ein halbes Jahr noch für uns spielt.
Wir haben das vielleicht irgendwie nochmal kurz aufzulösen. Also ja, sind ja, glaube ich, ein wenig verschiedener Meinung gewesen. Moritz meinte, man könnte auf Stöger, der sehr wechselwillig scheint, auf jeden Fall ganz gut verzichten, gerade wenn er dann irgendwie auch nur noch ein halbes Jahr hier bei Fortuna spielt und dann ohne Ablöse den Verein ziemlich wahrscheinlich verlassen wird. Und ich war da ein bisschen anderer Meinung und ja, so wie die Mannschaft im Augenblick spielt, glaube ich, würde man sich natürlich einen Stöger in Höchstform auf jeden Fall wünschen.
Frage ist ja, auf wen soll der diese Pässe spielen in die Tiefe? Auf Kahn Eihahn vielleicht?
Die so nicht, also es ist ja im Grunde genommen egal. Aber ja, ich meine, ein Stöger, der auch nur 90% von dem bringt, was er letztes Jahr gebracht hat, würde unheimlich viel bringen.
Ja, auf jeden Fall für die Laufleistung.
Da bin ich ja wirklich gerade sagen.
Also der Stöger wäre für die Laufleistung, also wie viel da sind wir gerade, Tim?
Weiß ich gerade nicht. Ich habe aber natürlich mich vorbereitet und gesehen, dass auf jeden Fall Alfredo Morales die 12 Kilometer beim letzten Spiel doch geknackt hat.
Ja, der ist auch ein guter Läufer, aber der war letztes Jahr ja auch schon da. Jetzt muss ich mir tatsächlich kurz die Laufleistungstabelle. Dann sprecht ihr doch mal weiter.
Ja, erstmal zum Spiel. Ich glaube,
also der große Wunsch ist natürlich und irgendwie die große Hoffnung, dass.
Ja?
Ja, also irgendwie, um das jetzt noch mit Stöger kurz abzuschließen, muss das mit der Laufleistung geschaut hat. Ich glaube, wenn Stöger irgendwie auch nur annähernd die Form in der Rückrunde nochmal erreichen könnte, die er letztes Jahr hatte, ist es natürlich ein unfassbarer Gewinn. Aber selbst wenn es halt ein bisschen weniger sein sollte, glaube ich, würde da im Augenblick kein Weg an ihm vorbeiführen. Wenn er jetzt halt schon im Lauftraining ist, dann ist das ja ein richtig guter Indikator dafür, dass er wohl auf jeden Fall einfach das Wintertrainingslager halt voll mitnehmen kann.
Das wäre hervorragend natürlich, ja. Wenn das tatsächlich so läuft.
Oh, und dann kommt der Barkok zurück, dann kommt der Stöger zurück.
Der Barkok, der ist ja schon wieder.
Also. Ja, der Konkurrenzkampf ist voll entbrannt.
Ja. Da hat der Lou, glaube ich, noch was zu sagen. Zum Eamon Barkok. Der hat nämlich gerade, das mache ich das kurz, der hat nämlich gerade mit der zweiten geglänzt. Zusammen mit meinem anderen Liebling, den ich ja schon das eine oder andere Mal gefordert habe, Kelvin Ofori und dem großen, großen Düsseldorfer Talent Shinta Appelkamp. Ja, also da ist eigentlich auch einiges im... Also die nächste Zweitligamannschaft steht auf jeden Fall.
Ach, was Zweitligamannschaft. Also ich meine, wenn wir das jetzt noch direkt schon kurz ansprechen wollen, bevor wir zum Hoffenheim-Spiel kommen. Ja, also ich glaube gerade unsere Protégés und Lieblingsspieler haben auf jeden Fall am Wochenende ziemlich geglänzt mit Barkok, der jetzt ja langsam wirklich zumindest eine Alternative für den Kader zu werden scheint, irgendwie für die Bundesliga. Ofori hat halt irgendwie relativ kurzfristig wohl diese Woche zum ersten Mal jetzt die Spielberechtigung für die Regionalliga bekommen und hat dann in seinem ersten Einsatz auch direkt getroffen, genau wie Barkok auch. Und das ist, glaube ich, auch echt ein ganz guter Schritt, dass jetzt irgendwie Ofori da mal ein bisschen
spielt,
genau, ne? Der war jetzt irgendwie länger verletzt. Am Anfang irgendwie, klar, hat er sowieso Probleme, irgendwie in den Kader zu kommen. Und dass er jetzt irgendwie dann mal in der vierten Liga zumindest mal irgendwie richtig Wettkampfpraxis bekommt, ist, glaube ich, ein richtig, richtig guter Schritt. Und Maduka Okoye, den Kasten sauber gehalten, auch dann, ne? In der zweiten Halbzeit dann gegen den Gegner, der halt einen Mann mehr auf dem Platz hatte. Das war auch richtig, richtig stark. Da wächst was ran, auf jeden Fall, für die Zukunft. Aber ja.
Vielleicht auch schon für die Rückrunde.
Genau. Oder halt sogar schon für die Hinrunde bei Barkok ist es ja irgendwie auch zumindest eine Option. Und ja, die Hinrunde ging jetzt am Wochenende weiter mit einem 1:1 gegen Hoffenheim. Wo. Ja, man wahrscheinlich wenig unglaublich Neues irgendwie gesehen hat, aber halt einen Punkt mitgenommen hat, mit dem man relativ zufrieden sein kann, oder? Was denkt ihr?
Ja, doch. Also ich sag mal, unsere Tipps vor dem Spiel waren ja zweimal ein Unentschieden, zweimal Sieg Fortuna, ein bisschen optimistischer. Aber ich denke, wenn man das Spiel gleich analysiert, dann wird man sehen, dass irgendwo zwischen diesem Unentschieden und dem Sieg für Fortuna ja auch die Wahrheit über dieses Spiel liegt.
Wir können ja vielleicht kurz zur Frage kommen, wo haben wir denn das Spiel verfolgt?
Genau, Stichwort
Genau,
Spielanalyse. Ich weiß ja
Stichwort
schon,
Analyse.
Stichwort Spielanalyse, ich weiß ja schon, dass ihr mir gleich antworten werdet. Warum habt ihr denn das Spiel
ja.
verfolgt?
Ja, also tatsächlich kam mir dieses Mal die Terminplanung, ja, hat sich überschnitten mit einem Termin,
Scheiß
den ich schon länger
DFL.
hatte. Ja, richtig. Ah,
Also
15:30 Uhr
Scheiß
eigentlich.
Samstag, 15:30 Uhr.
Ich muss sagen, eigentlich muss ich mir Samstag 15:30 Uhr, zumindest für diese Saison, ja eigentlich immer blocken. Aber man kann sich
Tatsächlich,
auf
ja.
nichts verlassen. Man kann sich auf nichts verlassen. Naja, ich habe das Spiel leider gar nicht gesehen.
Naja. So, ich für meinen Teil habe bis Minute 65 heimlich auf dem Kicker verfolgt, bin dann nach Hause und habe tatsächlich die letzten 10 Minuten gesehen, inklusive des Ausgleichstreffers durch den wunderschönen Ruven Hennings. Von diesen 10 Minuten aus, finde ich, haben die auf Sieg getippt haben, eigentlich mehr Recht gehabt, weil da war ja Fortuna wirklich drückend überlegen und es war einfach nur Pech. Quasi, dass sie nicht 2 Tore gemacht haben oder 4 in diesen letzten 10 Minuten.
Also auch du hattest einen wichtigen privaten slash
Ja,
geschäftlichen
eigentlich eher
Termin.
geschäftlich, genau. Ja.
Ja, bei mir ist es so, dass ich das Spiel leider auch nicht wirklich habe verfolgen können. Dass vor allen Dingen der ja, relativ mäßigen Internetsituation bei mir zu Hause zu
Ja.
Schulden kommt. Ich habe die ersten 35 Minuten mit einem sehr stotternden, sehr mäßigen, grauenhaften Stream irgendwie verfolgt, den ich ständig irgendwie wieder neu öffnen musste und habe dann halt irgendwann die Nerven verloren. Habe aber dann irgendwie immerhin dadurch so für die ersten 35 Minuten vielleicht eine ganz ordentliche Einschätzung und
Okay.
für den Rest dann habe ich dann auch eher mich ja, darauf konzentriert, halt ein bisschen was im Ticker zu lesen, die Nachbetrachtungen zu lesen und mir noch mal eine Zusammenfassung anzugucken und deswegen glaube ich, müssen wir vielleicht irgendwie auch heute über das Spiel nicht so lange reden, weil dann einfach unsere Expertise nicht so unglaublich groß sein wird.
Wir könnten kurz über die Startaufstellung reden. Baker hat trotz Ankündigung im Boulevard wieder nicht gespielt. Sonstige Beobachtung.
Ja, meine erste Beobachtung war irgendwie, dass ich mir gedacht habe, dass wahrscheinlich die Idee war, wieder genau mit der Strategie vom Schalke-Spiel irgendwie reinzugehen, irgendwie auch passiert ist, ne? Dieses
Ja.
5-3-2, einfach hinten fünf Leute mehr oder weniger auf eine Linie stellen, das Mittelfeld super zu machen und schnell nach vorne spielen. Und ja, was mich aber wirklich am allermeisten überrascht hat, war, dass Markus Söldner den Vorzug vor Nico Gieselmann erhalten hat.
Da muss ich sagen, vielleicht musste er kurz geschont werden oder so. Also,
Ich habe auf jeden Fall nichts dazu gelesen oder
nee, also ich
sonst irgendwie
glaube
gesehen.
nicht, dass er den vorgezogen hat, weil der besser ist, sondern vielleicht, um einfach Nico Gieselmann mal einen Tag Pause zu gönnen in 2 Saisons. So.
Schon
Konnte ich
möglich.
einige, ja. Also vor allem hat man vielleicht gedacht, dass man es auch so schafft, ohne Nico Gieselmann.
Ja, also es wird mit Sicherheit irgendwie einen guten Grund dafür gegeben haben, aber es war etwas, was mich hat aufmerken lassen, was mich auch ein bisschen stärker hat aufmerken lassen. Und das da
Aber es hat ja vor allem erstmal Kovnatskhij nicht
das
gespielt.
Kovnatskhij
Klar,
nicht
der,
gespielt hat,
ja.
das ist auch was, wo ich irgendwie denke, naja, finde ich erstmal irgendwie nicht so gut, auch wenn weil ich eigentlich
Aber das
Kovnatskhij
hieße ja
immer
dann.
sehr, sehr gerne einfach immer spielen sehe, wenn er fit ist, weil er vom Talent ja schon irgendwie, glaube ich, einer der Besseren im Kader ist und theoretisch halt ein Unterschiedsspieler sein kann. Auf der anderen Seite schleppt er jetzt wirklich auch seit vielen Wochen eine richtig schlechte Form mit sich rum, muss man halt irgendwie auch sagen. Und habe es natürlich irgendwie auch ganz gerne gesehen, dass Bernard Tekbetey mal wieder eine Chance bekommen hat. Und dann eben auch in dieser Rolle, vorne in dieser Zweierspitze, ganz gut eingesetzt, wie ich finde. Weil er einfach da einen direkteren Weg zum Tor hat, wie wenn er halt in dieser offensiven Dreierreihe aus dem offensiven Mittelfeld halt kommt, weil er einfach dann der Weg zum Tor halt irgendwie kürzer ist.
Und in den ersten 35 Minuten, die du so ein bisschen genauer angucken konntest, denn Ansätze zu sehen, dass er langsam ins Rollen kommt oder so gar nichts. Also.
Nicht mehr Ansätze als in den Chancen, die er bisher bekommen hat, auch finde ich. Also. Und immer wieder, also wenn er wirklich mal irgendwie ein bisschen Wiese vor sich hat und mit Tempo irgendwie mal ein paar Meter gehen kann, aber immer das Gefühl, okay, da könnte jetzt irgendwie was passieren. Aber das Ganze geschieht dann doch meistens eher irgendwie nochmal 10, 15 Meter vor dem Raum, wo man es sich eigentlich wünschen würde. Und oft ist es dann eher so, dass sich die Situation dann wieder darauf beschränkt, dass er den Ball irgendwie dann doch eher verliert. Dass er mal den Ball von da irgendwie, wenn er den erhält, irgendwie nochmal weiter zum Mitspieler bringt. Das kommt eigentlich nie vor. Im besten Fall wird er mal gefoult und
Also hier tatsächlich steht auch in den Statistiken, dass er keinmal aufs Tor geschossen hat.
ja, also ich kann jetzt natürlich in meinem Stotter-Stream, wo ich zum Beispiel auch das 1 zu 0 komplett verpasst habe, der sprang einfach irgendwann so von dritte auf siebte Minute oder irgendwie sowas und es war einfach so zack, 1-0. Ah, oh, großartig. Und deswegen kann ich jetzt nicht dafür verbürgen, dass ich da irgendwie alle Aktionen komplett mitbekommen habe, aber da ist mir auf jeden Fall auch nichts in Erinnerung geblieben. Nee. Also, wo man ihm da vielleicht irgendwie aber auch ein bisschen zugute halten muss, dass die komplette erste Hälfte von Fortuna einfach komplett non-existent war. Also, es war, glaube ich, irgendwie nach 1 oder 2 Minuten hatte man irgendwie eine ganz ordentliche Freistoßsituation durch Kaan Ayhan. Und danach ist man eigentlich überhaupt nicht mehr nach vorne gekommen, macht dann schnell dieses kassiert. Sich hat Hoffenheim sich irgendwie ein bisschen zurückgezogen und dann ist das Spiel eigentlich bis zur Halbzeit mehr oder weniger so vor sich hingeplätschert. Was natürlich irgendwie auch ein bisschen daran liegt, dass wenn man sich das irgendwie anschaut, dass einfach in der Aufstellung bis auf die beiden Sturmspitzen vorne eigentlich nur defensiv denkende Spieler halt irgendwie aufgestellt wurden. Und dass wenn man halt irgendwie dann so früh in Rückstand gerät, was natürlich super ärgerlich ist, dann ist es irgendwie auch schwer, von da aus dann irgendwie wieder Druck zu entwickeln.
Ja, aber also ich meine, auch wenn das natürlich Spieler sind, die von ihrer Anlage her eher, sag ich mal, ihre Qualitäten in der Defensive haben, habe ich ja im Nachklapp zur Partie gelesen, dass wohl Matthias Zimmermann auch richtig deutlich geworden ist und gesagt hat, egal wer da auf dem Platz steht, man müsste einfach generell mutiger auch nach vorne agieren.
Das ist ja auch
Und
eigentlich ein Funkel-Ding, ne? Ja.
also ich meine, gerade wenn man sich irgendwie auch anguckt, wer in der zweiten Hälfte auf dem Platz gestanden hat. Also klar, es gab dann natürlich irgendwie einen Wechsel zur Halbzeit und es gab dann auch frühe Wechsel in der, weiß nicht, 60., 65. Minute, wo dann das Wechselkontingent sogar schon erschöpft war. Aber da wurden jetzt auch nicht die riesen Kracher irgendwie eingewechselt, sondern man hat einfach dann direkt in der zweiten Halbzeit halt das Heft des Handels halt irgendwie übernommen und Hoffenheim dann, also klar, innerhalb der eigenen Möglichkeiten, aber halt schon irgendwie auch dominiert so und sich dadurch dann ja irgendwie auch diesen Ausgleich halt verdient. Also da muss man wirklich Fortuna ja auch ein bisschen zugute halten, dass es selbst mit diesen defensiv denkenden Spielern geht.
Ja, aber also so wie es zumindest im Zusammenschnitt scheint, natürlich hat man sich plötzlich Chancen herausgespielt und mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit, sage ich mal, gewinnt man das Spiel vielleicht sogar 3-1. Aber man hätte es genauso gut auch 3-1 verlieren können, ne? Also da waren schon noch so ein paar Chancen dabei, wo ohne ein, zwei Glanztaten von Sex Steffen das Spiel auch gut und gerne 3-0 schon stehen kann in der 87. Minute, wo dann ja zum Glück noch das 1-1 fällt. Also war so ein wildes Spiel in der zweiten Halbzeit, so wie es im Zusammenschnitt wirkt.
Ja, wenn du dir die Expected Goals anguckst, führt da auf jeden Fall Hoffenheim mit 2,8 zu, ich weiß nicht, 0,8 oder so für die Fortuna, was eigentlich ein Zusammenschnitt von erstens das Hennings-Ding plus zweimal Kahn Eihahn mit kleinen Möglichkeiten ist oder so. Also, wie gesagt, ich habe halt nur die letzten 10 Minuten gesehen, da sah es sehr druckvoll aus und so, aber über das ganze Spiel scheint ja Hoffenheim einfach auch die besseren Chancen gehabt zu haben und auch
ja,
einige.
Die treffen ja die Latte und dann köpft da völlig freistehend später im Spiel nochmal einer drüber. Also ohne, dass wir jetzt in jede Details gehen, ich würde mir gern natürlich das Gegentor nochmal genau mit euch angucken.
Ja, sprechen wir doch kurz über das Gegentor.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, auch ohne den von DAZN mir angebotenen großen Kreis ist da natürlich zu sehen, dass irgendwie der Kramaric von sich wegstiehlt von Kahn Eihahn und dann ja frei durchlaufen kann. Er steht genau zwischen den Verteidigern. Keiner fühlt sich irgendwie für den verantwortlich und meiner Meinung nach ein durchaus vermeidbarer Treffer.
Ja, dicker Abwehrfehler, oder?
Ja.
Also ist überhaupt, also es ist ja nicht grandios gespielt von Hoffenheim.
Nein. Ja. Also eigentlich schon, dass der Eihahn, also dass die Absetzbewegung, natürlich ist der Kramaric jetzt irgendwie kein Anfänger, ist halt einfach ein Goalgetter, aber trotzdem, ja, im Prinzip, der macht da einen Schritt nach hinten und stiehlt sich weg. Und ich meine, was soll, wenn man sich das Tor anguckt, was soll halt, außen ist das ja John Zimmer, was soll er da machen? Wenn er da jetzt den übernimmt vom Eihahn, dann ist natürlich auf der linken Seite komplettes Loch. Also eigentlich ist das Eihahns Mann.
Ja, also ich würde jetzt Zimmer, glaube ich, nicht komplett freisprechen. Also einfach allgemein, wenn man sich das irgendwie nochmal anschaut, der Raum zwischen Eihahn und Zimmer, der ist so dermaßen riesig. Also ich denke, Eihahn muss da irgendwie näher dran stehen, aber ich glaube, Zimmer kann halt einfach auch ein bisschen eindrücken. Also dass dieser Raum einfach so riesig ist. So Kramaric kann er machen, was er will. Und das macht er dann ja auch.
Aber das frage ich mich eben, weil eigentlich hat das doch in der Dreierreihe mit der Dreier-Fünferkette eigentlich immer nicht so schlecht geklappt, dass eben die Räume ein bisschen enger waren, weil da sind weit offen. Also wie passen denn in diese Reihe 5 Verteidiger, frage ich mich.
Sind denn, glaube ich, in der Phase sind es, glaube ich, auch nicht 5, sondern im Moment stehen, glaube ich, 4 auf einer Reihe. Ich glaube, Suttner ist ein bisschen vorgeschoben, was vielleicht auch Sinn macht, weil der Ball halt irgendwie gerade über die rechte Hoffenheimer andere Seite halt vorgetragen wird. Wahrscheinlich ist es dann auch einfach so gedacht. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz komplett genau vor Augen.
Nee, halt also die stehen dann
der Außenverteidiger halt irgendwie, genau, dass der Außenverteidiger halt ein bisschen vorschiebt und irgendwie Druck gibt, weil du hast ja dann irgendwie auch ansonsten niemanden, also klar, es kommt dann halt irgendwie einer aus der Mittelfeldkette, aus dem Dreier-Mittelfeld, der dann halt irgendwie dann irgendwie in Richtung Außen schiebt, aber von vorne kommt, glaube ich, dann, ist wahrscheinlich dann auch nicht vorgesehen, dass entweder Hennings oder Hennings ist, glaube ich, dann der glaube ich, den linken Mittelstürmer gespielt hat, dass der dann irgendwie da noch mit ausläuft, also muss dann ja eigentlich der linke Verteidiger da sowieso vorschieben. Und dann hast du ja irgendwie immer noch 4 Leute, die da stehen. Das Problem, also natürlich fängt das Problem irgendwie auch schon ein bisschen vorher an. Auf der Hoffenheimer rechten Angriffsseite irgendwie, glaube ich, ein ziemlich simpler Doppelpass irgendwie gespielt.
Ja,
dann bekommt da Grilic irgendwie den Ball so im rechten Halbraum und hat einfach auch, also als er diesen Pass spielt, der könnte halt einfach auch noch 10 Meter laufen. Der hat unglaublich viel Platz, genauso viel Platz wie Kramaric da vorne am Strafraum hat halt irgendwie, hat Grilic da im rechten Halbraum halt irgendwie auch und kann sich halt ganz in Ruhe überlegen, wo spiele ich den Ball hin? Und dann spielt er natürlich genau den Ball in diesen Riesenraum, den Kramaric hat.
Ja, aber also ich sag mal, wenn man genau an der Stelle sich das anguckt, der hätte, glaube ich, auch andere Optionen wählen können und es wäre wahrscheinlich trotzdem zum Tor gekommen. Also da sieht man wirklich alt aus. Ja.
Was denkt ihr über die Aktion von Zach Steffen in dem Augenblick? Also ist natürlich super undankbar.
Ja, sieht aber auch nicht so richtig glücklich aus, ne, wie er rausläuft.
Sieht nicht glücklich aus, weil irgendwie Kramaric berührt halt den Ball gar nicht und der Ball läuft trotzdem einfach an Steffen komplett vorbei, so, ne, irgendwie.
Gut, aber die Fehler passieren eindeutig davor.
Ja.
Ich meine, an einem, sag ich mal, eins mit Sternchen-Tag kriegt er den auch noch rausgeklärt, aber der hat auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit ja auch einfach toll gehalten und der hat eher den Punkt gewonnen, als da zwei Punkte verschuldet, die wir da liegen gelassen haben. Also.
Ja, ich glaube, da kann man dir auf jeden Fall komplett recht geben. In der zweiten Halbzeit hat der Steffen noch ein paar richtig gute Paraden gehabt. Was ich nochmal ganz kurz ansprechen würde, was mir in der Zeit, die ich dann wirklich auch noch geschaut habe, aufgefallen ist, waren wieder, um da nochmal den Bogen zu letzter Woche zu schlagen, zwei oder drei unfassbar schlechte Standards von Don Zimmer. Also letzte Woche wurden ja schon Tommy und Gieselmann hier auch vor allen Dingen von meiner Seite ein bisschen kritisiert für die Standards. Tommy war jetzt nicht auf dem Feld und dann hat, glaube ich, allein in der ersten Viertelstunde hat irgendwie Jean Zimmer zwei Standards geschlagen, die so viel schlechter waren als die, die letzte Woche hier kritisiert wurden. Also einfach einmal bei einer Ecke, einmal bei einem Freischuss aus einer ziemlich aussichtsreichen Position, einmal auf den ersten Verteidiger bei der Ecke flach und bei dem Freistoß auch einfach flach auf die am Strafraum stehenden Verteidiger, sodass einfach sofort ein Konter eingeleitet werden konnte. Also einfach so schlechtest möglich. Wenn man den Ball jetzt ausschlägt, ist es so viel besser als das, was da passiert. Das war wirklich grauenhaft.
Tja, jetzt wo der Jan nicht da ist, kann man ja einfach mal völlig unwidersprochen fordern, dass Bruce Baker so langsam mal ins Team rücken sollte.
Ja, ist auf jeden Fall auch bemerkenswert, wenn man sich ein bisschen durch die Statistiken liest, dass für eine ganze Hälfte John Zimmer ganze 9 Pässe hatte, die angekommen sind.
Ja, war mit Sicherheit.
Aber da wurde ja dann zur Pause auch reagiert.
Genau, muss man jetzt auch nochmal vielleicht irgendwie sagen, genau. Das wurde
dann endlich mal zur Pause.
Deutlich besser.
Mit Systemumstellung, ja.
Systemumstellung, richtig. Es kam dann halt Erik Tommy für Jean Zimmer. Und Zimmermann rückte dann halt wieder auf die rechte Seite. Und ja, Tommy hat auch, glaube ich, dann wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Also vor allen Dingen, das kann man ja dann auch irgendwie anhand von dem, was man liest und der Zusammenfassung sagen, die Standards wurden besser, immerhin. Also allein das.
Aber da möchte ich mal an letzte Woche erinnern. Hast du noch letzte Woche behauptet, das läge nur an der Streuung? Also muss ich mal sagen, ich finde, der Tommy kann durchaus auch mal einen Standard anbringen.
Auch mal?
Das ja. Ist trifft.
Ja, ich will.
Aber, genau, na gut, das aber dann kannst du ja bei Tommy vielleicht davon ausgehen, dass der vielleicht eine höhere Streuung an Treffern hat als andere Menschen.
Als Jean Zimmer.
Zum Beispiel.
Das ist ja auch das. Ich möchte ja überhaupt nicht sagen, dass jemand anderes aus den Startelfen, die wir letzte Woche oder diese Woche hatten, besser, die Standards schießen soll. Ja, ich sage nur, es ist absolut dramatisch, dass wir dann halt irgendwie in dem Augenblick nur Erik Tommy haben, der halt logischerweise dieser Standardschütze im Augenblick ist. Und damit möchte ich jetzt explizit nicht sagen, dass ich deswegen irgendwie jemand anderen in der Startelf haben möchte, wie zum Beispiel Louis Baker.
Ja. Also ich muss sagen, das Spiel habe ich ja jetzt nicht verfolgt, aber im Zusammenschnitt wirkt das schon so, als sei da mit, sag ich mal, gleichzeitig so einem offensiveren Denken und so von wegen, wir gehen jetzt auf 1-1 und wenn wir hinten eins fangen, okay, dann fangen wir halt eins und wir haben da auch noch einen ganz guten Torwart hinten drin stehen, so, dass alle mehr nach vorne gedacht haben, aber dann auch mit Tommy, ja, auf jeden Fall so offensiv gespielt wurde in der zweiten Halbzeit, wie es mir mal von der ersten Minute an wünschen genau, würde.
Weil ja. Das ist doch die Frage, weil darüber haben wir doch jetzt schon häufiger gesprochen. Ja.
So, wir wiederholen uns.
Das ist, ja, genau. Also ich meine, es ist, warum, also ist das wirklich so eine Mutfrage oder wirklich so eine Strategiefrage? Warum versucht man es nicht mal früher? Liegt das daran, dass man die ersten 8 Spiele in Führung gegangen ist und verloren hat, um dann zu sagen, jetzt gehen wir erstmal in Rückstand und gewinnen dann? Oder also, so,
hat ja bisher ja nicht so geklappt.
Immer das Gleiche. Nee.
Ja. Ja, also ich meine, ein Punkt ist natürlich, dass man, wenn man mit dieser Aufstellung, die man jetzt gewählt hat, ins Spiel geht, das ist natürlich eine Aufstellung, die ganz klar aussagt, wir spielen hier zuallererst einfach auf Sicherheit. Wir wollen auf gar keinen Fall ein Tor kassieren und dann kriegst du natürlich irgendwie nach 5 Minuten sofort das 1-0. Ja. Das ist halt ein Problem und dann kann ich halt auch verstehen, dass es halt mit den Leuten, die man irgendwie auch auf dem Feld hat, dann sehr, sehr schwierig ist, dann umzustellen. Ich will natürlich wieder so ein bisschen kritisieren, dass man könnte natürlich mit der gleichen Aufstellung spielen und trotzdem vielleicht noch irgendwie ein oder zwei etwas offensiver denkende Leute aufstellen.
Ja, ich meine,
ich will jetzt gar nicht sofort wieder
Luis
Baker für das Dreier-Mittelfeld nennen, aber das wäre natürlich zumindest eine Option. Wobei ich auch gut verstehen kann, dass es viele Argumente gibt, die gegen ihn sprechen. Gerade wenn man davon überzeugt ist, dass man die 0 erstmal halten wird. Aber mit der Aufstellung, die man da hat, ist man, wenn man dieses 1-0 bekommt, stehst du halt einfach da und weißt halt nicht, wie kriegst du den Ball halt auch nur in Richtung Strafraum.
Also ein Team, was gerade anders macht, wäre ja zum Beispiel der SC Paderborn.
Gut, wo stehen
die? So, genau. Die stehen ja nochmal deutlich hinter der Fortuna. Mhm. Und man sollte aber ja meinen, und ich bin da auch von überzeugt, dass die Fortuna durchaus besser aufgestellt ist als Paderborn. Mhm. So, und ja. Paderborn schafft es ja trotzdem, in vielen Spielen viele Tore zu schießen, was sehr beeindruckend ist. Aber die spielen sehr viel nach vorne, haben dafür hinten keine Sicherheit. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, man müsste doch ohne allzu viel Sicherheit aufgeben zu müssen, doch auch ein bisschen mehr nach vorne spielen können. Oder ich weiß es nicht.
Aber ja, also nehmen wir einfach die zweite Hälfte jetzt gegen Hoffenheim. Da hat man mehr nach vorne gespielt. Natürlich hat Zach Steffen, wenn man nur die zweite Hälfte betrachtet, auch einfach ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ich meine, dann wird nochmal die Latte getroffen und so. Das waren alles auch Faktoren, die dazu geführt haben, dass man vielleicht jetzt so denken kann. Das darf man nicht ganz vergessen. Aber warum die zweite Hälfte hat man 1-0 gewonnen, also wenn man es jetzt mal so sieht. Ne? Und ich verstehe zum Beispiel nicht, ich fand in den letzten Wochen, ich meine, es ist jetzt bisher in dieser Saison, wenn wir so über Raman oder Luke Baggio in den letzten Jahren nachdenken und da immer die Messlatte anlegen, dann ist natürlich für jeden, sag ich mal, offensiven Mittelfeldspieler oder Außenspieler schwierig, da ranzukommen. Aber ich finde, der Tommy mit jedem Spiel, was er so dazu bringt, dass er schon immer grundsolide gespielt hat. So. Und warum man den nicht von Anfang an bringt, das verstehe ich halt einfach nicht.
Ja, in dem System gibt es halt, glaube ich, einfach das bisschen für David Kubiatski halt auch. Das sind, also im Augenblick, auch in der Form, selbst mit der schlechten Form von Kubiatski und auch bei den Gründen, die so gegen Erik Tommy sprechen, das sind eigentlich Leute, die ich gerade einfach immer aufstellen würde, weil ich einfach bei denen denke, okay, das sind Leute, wenn die auf dem Platz stehen, so, da kann einfach immer was passieren. So, das sind Leute, denen traue ich das zu. Mhm. Und bei der Mannschaft, die jetzt halt auf dem Platz steht, so, da weißt du halt genau, okay, es gibt halt einfach drei Möglichkeiten, dass was passiert. Das eine ist Ecke auf Adams. Es gibt dann irgendwie noch für die letzten 10 Minuten gibt es halt das Innenverteidiger-Dribbling mit anschließendem Doppelpass, kein Kahn Eihahn. Oder es gibt halt die Möglichkeit, Elfmeter oder sonstige Humpelaktionen, die dann halt rufen, Hennings abschließen. Genauso ist es ja auch gekommen. Aber dass halt wirklich irgendjemand außerhalb davon was kreiert, so, das sind Leute, das trau ich halt keinem zu, außer halt eben vielleicht irgendwie noch Tommy oder halt Kubiatski.
Kein Eihahn, Mann.
Ja, genau, sag ich ja. Aber außerhalb davon und auch das ist ja was, dieses Eihahn-Innenverteidiger-Dribbling, das setzt du halt ein, wenn du zurückliegst. So, das machst du nicht in der 20. Minute in Hoffenheim, dass du sagst, okay.
Aber das wäre ja vielleicht mal eine diskussionswürdige Frage.
Ja, ich meine, nicht, dass für wir da nächste jetzt, Woche.
Ja, für nächste Woche nicht, das stimmt.
Aber trotzdem nochmal, bevor wir zu Herr Eihahn kommen. Also ich meine, die anderen Möglichkeiten haben sie ja tatsächlich vorher zu Genüge. Da haben wir uns auch aufgeregt, ausprobiert. Also ich sage nur, Halbfeldflanke kommt nicht an.
Ja, heute hat ja dann aber zum Torerfolg geführt wieder.
Ja.
Wieder mal mit mehr Glück
als Verstand. Brillante Halbfeldflanke. An Freund und Feind vorbei und dann an Freund abgetropft und dann steht Ruven Hennings goldrichtig. Der übrigens jetzt, ich glaube, Rahman und Luke Bacchio haben die gesamte letzte Saison jeweils 10 Tore geschossen. Das hat der Hennings jetzt in den ersten 13 Spielen gemacht.
Ja, also ich sage nur, seine Rückennummer ist die 28, ne? Da ist Programm.
Ja, aber um das jetzt vielleicht nochmal kurz abzuschließen, also ich glaube, dass halt einfach in diesem 5-3-2-System, das man jetzt halt wieder gewählt hat, was einem ja zumindest Stabilität garantiert, also mit dem System bist du, glaube ich, nicht abgeschossen. Da in dem System gibt es halt einfach keine natürliche Position für Erik Tommy und es gibt auch eigentlich nicht so eine richtige natürliche Position für David Kugnatski.
Ja, das ist
richtig. Man könnte ihn natürlich irgendwie, also eigentlich würde ich den auch.
Ja, aber dann spielst du mit sehen. Zwei Sechsern und dann dem wieder diesem offensiven Dreier-Mittelsturm. Hennings in der Mitte, Kugnatski links, Tommy rechts.
Ja, aber dann gibt es natürlich wieder viel im Zentrum auf. Also ja, ich würde mir natürlich auch wirklich wünschen, dass man irgendwie damit spielt, weil das einfach heißen würde, dass man allein schon drei offensiv denkende Spieler auf dem Platz hat und nicht nur irgendwie diese beiden, weil es was halt wirklich eklatant war, was du einfach gesehen hast. Deswegen hast du einfach die Zeit vom 1-0 bis zur Pause halt komplett verschenkt. So, natürlich kannst du dann irgendwie auch in der ersten Hälfte keinen Spieler rausnehmen, wenn keiner richtig enttäuscht, so kann ich auch gut verstehen, aber trotzdem war das so ein bisschen das Äquivalent zu der sonstigen Funkelviertelstunde, mindestens Viertelstunde, die halt einfach nach der Pause oft gespielt wird, wo du einfach auch genau weißt, okay, es hat keine Wechsel zur Pause gegeben, es hat keine Umstellung gegeben, man liegt zurück und Funkel wartet dann bis zur 60., 65., 68. Minute, bis er halt irgendwie wirklich was ändert. Und die Zeit verpufft dann und das war jetzt halt dieses Mal einfach noch nicht früher. Und immerhin hat er dann aber auch diesen Wechsel zur Pause gemacht und eben auch noch einen zweiten irgendwie direkt dann, ich weiß nicht, in der 60., 62. Minute, was ich richtig gut fand. Hat mir richtig gut gefallen. In den Medien war ja irgendwie auch zu lesen, dass anscheinend Funkels Ansprache in der Pause richtig gut gewesen sein muss. Die Spieler wären danach anscheinend echt irgendwie durch Wände gelaufen. Also hat dann anscheinend wirklich richtig gefruchtet. Muss man Funkel wirklich nochmal zugute halten, dass das anscheinend
da möchte ich auch nochmal im Endeffekt, also wenn wir das Spiel abschließen, würde ich gerne nochmal so ein Fazit und auch eigentlich ein kleines Loblied auf den Friedhelm singen wollen.
Ja, dann nur zu.
Haben wir denn noch was zum Spiel?
Achso, wenn wir jetzt, also bevor wir jetzt irgendwie zum Fazit kommen, also vielleicht kann man irgendwie nochmal ganz kurz nochmal so zusammenfassen, so für die Zeit, bis dann irgendwie das 1-2-1 fällt. Wir haben es jetzt irgendwie schon mehrmals angesprochen, es gibt diese absolute Knackpunktsituation bei Hoffenheim, wo irgendwie dann bei dieser Ecke die Latte getroffen wird, aus kürzester Distanz, dann irgendwie nochmal aus 2 Metern irgendwie frei drüber geköpft wird. Also ich glaube, Steffen hält irgendwie noch ein paar Mal richtig stark. Und ja, man schafft dann aber halt irgendwie trotzdem in den letzten 10, 15 Minuten nochmal so viel Druck aufzubauen, dass halt irgendwie das Tor fällt. Also zum einen gibt es halt vorher schon diese Situation für Eihan wieder mal, wie irgendwie auch schon mal eben kurz angesprochen, Eihan dribbelt mal wieder aus der Dreierkette nach vorne, reißt damit halt irgendwie Lücken auf, die halt einfach vorher nicht da sind, Doppelpass und steht dann einfach alleine vorm Offenheimer Torwart und chippt dann irgendwie.
Schade.
Rechts vorbei, das wäre ein richtig, richtig schönes Tor geworden. Also das tut einem wirklich auch ein bisschen leid, wenn man dazu sieht. Auch einfach Tore, die Fortuna nicht so häufig schießt, muss man ja auch mal sagen.
Oh, warten wir mal ab. Ich meine, gegen Schalke.
Ja.
Come on.
Ruben Hennings nächste Differ.
Naja, aber man muss einfach mal, um den Schlussstrich zu ziehen, sehen, dass es natürlich auch für die nächsten Wochen Auftrieb geben kann, wenn man jetzt einfach mal das Bayern-Spiel rausrechnet, einfach auch sieht, dass man 4-mal in den letzten 2 Spielen, Bayern-Spiel ausgeklammert, zurückgelegen hat und immer dran geglaubt hat, wir biegen das hier noch um. Und nach dem 1-1 haben die auch an das 2-1 geglaubt. Und ich glaube, insgesamt ist man da schon auf einem ganz guten Weg, auch wenn es noch Luft nach oben gibt.
Ja. Und ich denke auch, also ich habe das Gefühl gehabt, so am Ende hat Fortuna eigentlich Hoffenheim ziemlich schwach aussehen lassen. Und das muss halt auch erstmal können. Auch wenn die gerade 5-1 auf die Mappe bekommen hatten vorher, sind die ziemlich gut in der Saison eigentlich drin. Und das sind so die Punkte, wo ich dann immer wieder so Hoffnung schöpfe, weil ich denke, boah, eigentlich kann da, wenn die irgendwie loslegen und wie Tim auch immer wieder fordert, auch mehr nach vorne denken und spielen, dann ist halt echt was möglich. Deswegen würde ich diese Saison nicht abschließen, nicht abschenken.
Die haben halt auch einfach wirklich einen richtig starken Kader. Also
Ja,
wenn du dir halt
es
anguckst, was die halt für Leute auf dem Platz haben, was
Ja,
die für
Mann, das
Leute
ist halt
einwechseln
Fortuna,
und
ja.
wen die halt einfach auch noch auf der Bank sitzen haben oder von mir aus auch auf der Tribüne. Die sind einfach auf jeder Position eklatant stärker besetzt. So, das ist
Ja,
halt
aber
einfach so.
Fortuna hat halt auch einen starken Kader, Mann. Das ist Fortuna Düsseldorf, die machen einfach Sachen, die Fortuna Düsseldorf seit längerem nicht gemacht hatte, eigentlich. Also, man muss da halt schon irgendwie, ich finde das schon immer noch aller Ehren wert.
Ja,
Und
und
ich könnte jetzt zu meinem Schlusswort zu Friedhelm Funkel kommen. Dass so ein Martin Suttner, Markus Suttner,
Markus, Markus.
Entschuldigung. Martin Suttner ist, glaube ich, ein Schriftsteller,
Martin
richtig?
Sutter.
Sutter,
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 ja.
Sutter, ach Gott.
Nee, das war, nee, Sutter. Sutter war der
Alan
Alan.
Sutter. Ja.
Alan Sutter.
Alan Sutter, aber geiler, mega
Ja.
geiler Spieler. Oh Gott, ja, großartiger Spieler.
Naja, gut. Ich meine auf jeden Fall den Markus Suttner und so, also die Spieler, die der einsetzt, ich glaube, dass der Funkel halt unfassbar gut drauf hat, so einen Kader am Laufen zu halten. Und so setzt er halt die Spieler ein. Natürlich setzt er die Spieler auch ein, die gut trainiert haben und die er sich in seinem System vorstellt. Aber da spielt dann halt auch mal jemand, der vielleicht theoretisch eher die schwächere Variante ist, einfach weil das dann so in dem Kadergefüge so reinpasst. Dass alle sehen, wer sich reinhängt, der kann hier was holen und der ist bei dem Trainer. Du bist bei dem Trainer nie unten durch. Und ich habe einfach die Hoffnung und den Glauben, dass Friedhelm Funkel da in diesem Kader eine unglaublich gute Stimmung immer noch aufrechterhält und dass das einfach ein totales, ja, ein Faustpfand ist, ein Pfund ist, was uns über die Saison retten kann. Dass du einen Kader hast, der in der Breite komplett, also sehr, sehr ausgeglichen miteinander umgeht. Und ich glaube, das macht vor allem Friedhelm Funkel, diese Ansprache an die Spieler und so, das liest du ja auch immer wieder überall, wie der mit den Menschen umgeht. Also ich glaube, was so seine Führung von einer Mannschaft angeht, hat er mit seiner Erfahrung und einfach vielleicht Menschenkenntnis. Ist ja unheimlich wichtig. Und ich glaube, dann passieren manchmal so Wechsel oder so Startaufstellungen, die man jetzt von außen nicht so richtig nachvollziehen kann, aber die halt innerhalb des Kaders der Mannschaft einfach sehr viel Sinn machen und für im Prinzip gute Stimmung sorgen.
Ja, ich glaube auch, dass du da wahrscheinlich echt einen guten Punkt triffst. Also das ist, glaube ich, eh ein Punkt, über den wir hier auch immer mal wieder so ein bisschen sprechen und wo ich, glaube ich, irgendwie auch häufiger immer mal wieder so ein bisschen mit Jan irgendwie aneinander gerate, weil ich mir dann irgendwie mehr so diese Reißbrettgestaltung der irgendwie so ein bisschen Spieler sollte doch jetzt zünden. Das wäre mega wichtig, wenn wir diesen Spieler einbinden. Aber Friedhelm Funkel ist einfach derjenige, der halt genau sieht, okay, ich muss jetzt wahrscheinlich mal, um jetzt gerade nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, vielleicht auch gerade deswegen, weil ich auch wirklich kein besonders großer Freund von Markus Suttner bin. So, und Funkel sieht einfach, okay, ich muss dem, gerade weil er mich richtig gut mitzieht und vielleicht irgendwie auch, weil Gieselmann eh mal irgendwie vielleicht wirklich auch mal eine Woche Pause brauchen könnte, ich muss Suttner irgendwie auf jeden Fall in dieser Hinrunde nochmal irgendwie eine Chance geben, einfach um nochmal irgendwie deutlich zu zeigen, jeder, der sich hier reinhängt, bekommt irgendwie eine Chance und bekommt auch immer mal wieder eine Chance. So, wir brauchen jeden, wir nehmen jeden mit.
Ja.
Und Funkel sieht halt genau, okay, gerade sind die 3, 4, 5 Wochen vorm Peak, die Suttner halt hat. So, die hat er wahrscheinlich in 3 Wochen nicht mehr. Und deswegen bekommt er halt genau jetzt diesen Einsatz und nicht irgendwann, wenn sich das halt vielleicht mal so ergibt, weil vielleicht Gieselmann mal gelb gesperrt ist oder mal irgendwie angeschlagen ist oder so,
Wenn
sondern
er spielen muss,
wenn er spielen
sondern
muss, sondern er bekommt es trotzdem einfach jetzt, auch wenn vielleicht eigentlich uns Gieselmann noch ein bisschen mehr bringt, sondern er bekommt die auf jeden Fall genau jetzt. Das ist ein deutliches Zeichen an den Kader. Suttner ist halt ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Veteran, irgendwie so ein, der ist ja irgendwie Anfang Mitte 30, so, der ist wahrscheinlich einfach ein richtiger Profi, so, wo einfach deutlich gezeigt wurde, hey, so, der zieht hier komplett mit, der behandelt sich halt, wie sich halt einfach ein Profi behandeln muss, so, der weiß genau, was er zu tun hat, der ist einfach hier zu 100% dabei und ist einfach ein deutliches Zeichen, hey, jeder bekommt seine Einsätze, wenn er absolut das befolgt, was wir von ihm verlangen, jeder.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, halt wirklich richtig wichtig und das hat einfach wahrscheinlich in Funkel auch noch irgendwie Leuten, so den großen Taktikgenies, die halt irgendwie 30 Jahre jünger sind, halt irgendwie auch voraus.
Ja, also wo wir dann so ein bisschen gerade vom Spiel wegkommen, will ich noch zum Abschluss sagen, schöne Grüße an den Stadion-Talk von Bracalone, den ich mir noch reingezogen habe im Vorfeld auf diese Sendung. Da sind so ein paar Hoffenheim-Fans, gab es jetzt noch nicht so viele Aufrufe vom Stadion-Talk. Ich glaube, ich bin der 475. gewesen, aber immerhin.
Das ist jetzt, du musst dir jetzt kurz erklären, das ist jetzt, was ist das für ein Format? Das ist bei YouTube oder
Ja,
was ist das?
genau, bei YouTube, genau. Und die gehen so rund ums rund um ihren Stadionbesuch, probieren die auch so ein bisschen so zu erzählen, was sie heute erwarten und am Ende ein Fazit zu ziehen. Und also am Anfang ist auf jeden Fall sehr toll, an dieser Stelle an alle Hörer einen
Und Hörerinnen.
schönen und Hörerinnen natürlich einen wunderschönen ersten Advent nachträglich.
Ach,
Da gab es den
ja,
Adventskalender.
selbstverständlich.
Da gab es den
Selbstverständlich.
Adventskalender von der TSG Hoffenheim. Und in diesem Adventskalender, so sagen Gerüchte, laut dem Bracalone Stadion Talk, gibt
Schöne
es
Grüße
in
an dieser Stelle.
ja, gibt es in dieser in diesem Adventskalender TSG Hoffenheim Dauerkarten. Also so kann man seine Dauerkarten auch unters Volk bringen. Und so zu guter Stimmung in Düsseldorf hat ja Friedhelm Funkel auch letzte Woche nochmal hervorgehoben, oder war es vorletzte Woche, dass in Düsseldorf auch die Fanszene sehr realistisch das einordnet, wo die Mannschaft herkommt und man ja da auch weiß, was es heißt, einen Punkt zum Beispiel aus Hoffenheim mitzunehmen. Die waren schon nach dem Spiel richtig geknickt. Wir haben im Prinzip gesagt, so als Hoffenheim-Fan, da weiß man, wie man leidet. Und da weiß man, es wird genau wie letzte Saison und nur ein
Aus
1 zu
richtig.
1. Ja, ja,
Ja,
ganz schön.
da braucht man sich an ein paar Erinnerungen der letzten, von der letzten von einer Saison. Die
Das
können jetzt gerade
ist
irgendwie überall
schrecklich, ne?
geendet sein, zwischen 7 und 14 irgendwie.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall vor uns. Das
Stimmt. Ah,
heißt,
ja,
irgendwas
richtig. Ja,
zwischen
stimmt schon.
10 und
Ja.
ja.
Ja, wie auch immer. Ja, sehr
Ja.
nett auf jeden Fall.
Auf jeden Fall auch nochmal kurz anmerken, von wegen Fortuna Düsseldorf in der ersten Liga und so. So richtig viel hat Hoffenheim jetzt gegen Düsseldorf auch noch nicht gepunktet wieder, seitdem Fortuna in der ersten Liga ist. Weil, nur noch mal kurz anmerken. So.
Ja,
Ja,
nochmal
ist
schöne Grüße
schade.
an dieser
Ja.
Stelle auf jeden Fall von uns ins Kraichgau. Ja, um dann vielleicht den Deckel auf die Partie zu machen, nochmal ein ganz kurzer Blick. Wir haben es ja eben kurz angesprochen, dass dann halt einfach kurz vor Schluss die Fortuna es irgendwie schafft, da nochmal zum Ausgleich zu kommen. Natürlich Signature Move. Von Markus
Richtig.
in Strafraum, wo, ja, wo man eigentlich auch irgendwie nur zwei Leute stehen hat, vier Hoffenheimer zu dem Zeitpunkt. Zumindest, ja, eine ordentlich, aber keine gute Strafraumbesetzung.
Nein, er war aber trotzdem
Und
einfach super grottenschlecht verteidigt, springen drüber, springen
ja,
drunter, Punkt.
aber einfach auch einfach, also klar, man hat halt irgendwie vorher vielleicht gerade in dieser Eierhahn-Aktion oder irgendwie auch bei dem einen oder anderen Standard gesehen, dass die Fortuna so sehr sie in Anführungsstrichen Hoffenheim irgendwie auch hinten reingeschoben hat in der zweiten Halbzeit, wobei es ja wirklich auch viele Hoffenheimer Chancen gab, dazu bekommen, sich irgendwie auch selber diesen Ausgleich so ein bisschen zu erarbeiten. Dieses Tor ist halt einfach eine reine Zufallsaktion. Also eine komplette Zufallsaktion.
Ja,
Der wird
bis
halt
auf dass
einfach
der Rufen da steht, wo er
genau.
stehen muss und den halt wieder mit seinem
Aber du stehst halt eigentlich,
linken
ne, du stehst halt
hereinzimmert.
eigentlich mit zwei Leuten gegen vier. Die Flanke kommt ja dann trotzdem irgendwie zu dem einen Typen, der zwischen drei oder dreieinhalb Hoffenheimern irgendwie steht, nämlich zu Alfredo Morales. Der guckt natürlich nicht mal hin, sondern der guckt ganz woanders hin. Der Ball prallt halt irgendwie von ihm ab. Und warum auch immer halt Hennings nicht dahin steht, wo der Ball irgendwie hingeschlagen wird, sondern der steht halt völlig unbeteiligt, 5 bis 10 Meter
Ja, weil er
weiter links.
lauert, weil er sieht, da geht er,
Das ist
also
der
das ist
absolute Wahnsinn. Wieso steht der da?
ja,
Wieso steht der da? Es macht keinen Sinn, dass der da
weil
steht.
er
Das ist der
sich überlegt,
absolute
was
Wahnsinn. Großartig.
das Kopfballduell gewinne ich nicht, wo stelle ich mich hin? Da steht der Freddy und zack, ja, also
Ich kann
der
es nicht
Hennings ist
verstehen,
einfach
wieso er da steht.
im
Es macht
Moment, es
mich
ist so geil, einen solchen
wahnsinnig.
Stürmer
Es
zu
macht
haben
mich
gerade.
absolut wahnsinnig. Ja, es ist halt Also auch an dieser Stelle, vielleicht muss man das einfach auch nochmal sagen, wobei wir es jetzt ja sowieso logischerweise jede Woche erwähnen, aber Ruven Hennings hat jetzt einfach 10 Tore. Da sind natürlich ein paar Elfmeter drunter, aber ich glaube, wir haben im Sommer ja irgendwie auch mal das ein oder andere Gespräch geführt, irgendwie wie überrascht wir davon waren, dass Hennings halt letzte Saison so viele Tore geschossen hat.
Sieben oder so
Es
hatte er,
waren
ne?
irgendwie ja 6 oder 7, da waren auch irgendwie ein paar Elfmeter drunter, aber wir waren uns auf jeden Fall in diesem Sommer, und ich glaube, da müssen gerade Moritz und ich uns auch nochmal sehr, sehr selbstkritisch irgendwie anschauen, dass wir darüber geredet haben, dass Ruven Hennings kein erstligatauglicher Spieler ist, und der ist jetzt halt einfach, ich glaube, Dritter in der Torschützenliste.
Und einfach extrem gut. Ich finde, Ruven Hennings ist ein bisschen so wie Mario Gomez früher.
Nur noch besser.
Nur noch besser, weil er früher schon 10 Tore hat. Ich meine, wenn das so weitergeht, ist er am Ende halt bei 28 Toren, wie der Tim
Wie
das schon
kommst du jetzt
sagte.
darauf? Wo siehst du jetzt die Parallele?
Die Parallele sieht darin, dass der bei Situationen, wo der Ball nicht sofort zu ihm kommt, trotzdem sich in die Räume begibt, in denen erstens kein Verteidiger da ist, der ihn sieht, während er sich in diese Räume begibt. Und zweitens diese Räume dann die Räume sind, wo die Bälle hinkommen, die er dann verwertet. Also ich finde es jedes Mal brillant. Ich finde, Ruven Hennings ist wirklich brillant, wie der sich von der Verteidigung absetzt und wie er halt ohne zu rennen oder sowas sich einfach schlau und lässig von seinen Gegenspielern absetzt und dann frei steht und dann natürlich eiskalt verwandelt. Das ist meine Parallele zu Mario Gomez.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade nicht so richtig auf dem Schirm habe, was so die Stärken von Mario Gomez waren. Ich habe den irgendwie eher so als unter dem Radar Konterstürmer, irgendwie so mit viel
Echt?
Tempo kommt, irgendwie so im Hinterkopf. Aber vielleicht liege ich jetzt auch ein bisschen falsch, weil wer guckt sich halt irgendwie so langweiligen Bayern München Nationalmannschafts irgendwas Fußball an? Habe ich vielleicht einfach auch zu wenig gemacht und vor allem zu wenig irgendwie mit klarem analysierenden Kopf, wie ich das ja sonst immer mache bei sämtlichen Fußballspielen, die ich anschaue. Aber ja, also ansonsten hast du natürlich irgendwie komplett recht. Das ist einfach absolut Ruven Hennings Stärke, und wahrscheinlich ist er in der Torschützenliste von denjenigen, die halt Woche für Woche die ineffektiven Halbfeldflanken verwandeln. Das ist ja auf jeden Fall auf Nummer 1.
Ja.
Ja, also man sieht natürlich irgendwie auch die Abhängigkeit von Fortuna. Also ich glaube, wenn es halt Ruven Hennings nicht gäbe, dann würde es natürlich noch ganz, ganz anders aussehen. Er hat jetzt halt von den 16 Toren, die Fortuna diese Saison geschossen hat, 10 gemacht. Von den letzten 9 hat er 8 gemacht. Also das ist wirklich.
Ja, und in der Torschützenliste des Kalenderjahrs 2019, nur rein gefiltert nach deutschen Torschützen, ist er Nummer 2 hinter Timo Werner, und immer noch hat Jogi sich nicht gerührt. Also, ja.
Ja, der braucht ja manchmal ein bisschen länger, bis er
Ja.
eine Chance hat. Wir
Ist ja
wollen
noch ein
jetzt hier auch an
bisschen
dieser
zur
Stelle
EM.
natürlich nicht auf diesen populistischen Zug aufspringen und Hennings für die Nationalmannschaft fordern. So, das, ich glaube, da kann er vielleicht irgendwie selber wieder noch für Samstag gegen auch ohne unsere Fürsprache. Und ja, sollen wir dann vielleicht irgendwie auch schon mal so ein bisschen auf das Dortmund-Spiel gucken?
Würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt gerade, obwohl wir nur zu dritt sind, haben wir unsere vierte Person, den Jan, doch am Start. Der hat uns nämlich eine kleine Audiodatei geschickt, mit der Betrachtung des nächsten Gegners, den
Oh,
BVB. Und das
ja,
ist mal.
das macht er ja sowieso immer ganz gerne. Also, das ist ja unser Spezialist für die Gegnerbeobachtung. Und ja, es ist ja so, dass der Jan halt nicht nur die Fortuna im Herzen hat, wie hier auch schon mal angesprochen wurde, sondern
Darauf wird er dann jetzt auch noch
vielleicht noch
eingehen.
einen anderen Teil seines Herzens für den BVB reserviert hat. Und deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall diese Expertise anzapfen und werden uns mal anhören, was der Jan vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, als er das halt sonst so zu tun pflegt, uns diese Woche zum nächsten Gegner der Fortuna so zu erzählen hat.
Aber nicht ohne die Brücke zu schlagen. Im Kader des BVB steht kein Spieler, der im Jahr 2019 so oft getroffen hat wie Ruven Hennings.
Ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie darauf hinweisen, im Kader des BVB steht kein Spieler, der jemals bei Fortuna Düsseldorf gespielt hat oder so.
Also ich weiß jetzt auch überhaupt
Nee.
nicht, was an dieser Information jetzt irgendwie
So, komm, wir
überraschen
machen jetzt mal,
sollte.
wir hören jetzt mal den Jan zu und sprechen dann
Alles
über
klar,
das nächste
dann hören wir uns das
Spiel.
mal eben kurz an.
Ja.
Ja, hallo zusammen, Grüße aus München. Ich versuche mich jetzt mal, auch wenn ich heute Abend nicht bei der Aufnahme sein kann, mit einer aus der Hüfte geschossenen Analyse des nächsten Gegners, des Beispielvereins Borussia aus Dortmund, dem ich emotional sehr nahe stehe. Die Fortuna, das muss man hier gestehen, hat natürlich auch einen Teil meines Herzens, aber der viel größere Bereich gehört dem Beispielverein Borussia. Ein heikles Thema. Zweitvereine in einer eigentlich monogam gedachten Welt des Fußballfanseins sicherlich nichts ganz Einfaches. Aber vielleicht können wir darüber nächste Woche nach dem Spiel von der Fortuna gegen den BVB noch einmal sprechen, welche Herausforderungen das bedeutet, emotionaler Art und auch zwischenmenschlicher. Der BVB ist im absoluten Krisenmodus. Da hat auch eigentlich der Sieg am letzten Samstag gegen Hertha BSC wenig Abhilfe geschaffen. Sicherlich die 3 Punkte, den Sieg nimmt man gerne mit. Aber die grundlegenden Probleme, die den BVB begleiten seit einigen Wochen, sollte dieser Sieg gegen Hertha BSC jetzt nicht abgeschafft haben. Trainer Lucien Favre, seit letzter Saison Trainer, ist eigentlich auf dem halben Weg nach draußen, über kurz oder lang, davon gehen fast alle aus, wird er nicht mehr Trainer beim BVB sein. Die Gründe dafür sind vielseitig und es ist sicherlich nicht so, dass Favre allein Schuld an der Situation des BVB hat. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, ganz frei von Verantwortung ist er sicherlich aber auch nicht. Und gerade das Spiel gegen Paderborn war für mich persönlich auch so ein Wendepunkt, wo ich dachte, was da in der ersten Halbzeit gezeigt worden ist, wie der BVB nicht in der Lage war, die Paderborner offensiv zu bespielen und hinten defensiv eklatante Fehler aufgezeigt hat. Das ist etwas, was eben am Trainer nicht vorbeigehen kann. Einer der Gründe, warum er dennoch Trainer nach wie vor ist, scheint zu sein, dass der BVB keine Alternative parat hat, die verfügbar ist, um die Mannschaft zu trainieren. Die große Sorge, die man beim BVB oder im Umfeld des BVBs vielleicht hat, ist, dass nicht nur Favre Probleme hat, die Mannschaft auf den Gegner einzustellen, dass nicht nur die Mannschaft Probleme hat, Leistung zu bringen, sondern dass man das Gefühl hat, dass auch die Vereinsspitze nicht genau weiß, woran es eigentlich liegt. Und das ist sicherlich etwas, was fundamental Sorge bereiten sollte. Neben Favres ja, vielleicht etwas abwartenden Haltung, die er immer wieder gezeigt hat, die dann immer über auch individuelle Fehler, wo er jetzt nichts zu kann, zu späten Gegentoren geführt hat, liegen die Gründe für die aktuelle Situation auch in der Einkaufspolitik im Sommer. Man hätte eigentlich noch einen Spieler auf der 6 gebrauchen können. Ilkay Gündoğan konnte bis heute nicht richtig ersetzt werden und der wäre eigentlich im Spielsystem sehr wichtig. Gut, solche Spieler sind zugegebenermaßen auf dem Transfermarkt auch nicht an jeder Ecke zu finden. Und das andere große Thema, mittlerweile auch als Fehler eingestanden von der Vereinsspitze, ist der fehlende zweite Stürmer neben dem sehr verletzungsanfälligen Paco Alcácer. Und die Mannschaft lässt sich sehr leicht durch den Gegner stressen. Kommen. Man hat das Gefühl, dass sie sich auch vom Kopf her häufig selber im Weg stellen, dass sie anfangen zu sehr nachzudenken über das, was sie falsch machen könnten. In der Defensive haben sie vor allem im Mittelverbund einiges an Geschwindigkeitsdefiziten. Das gilt sowohl für einen Teil der Innenverteidiger. Mats Hummels ist sicherlich in die Jahre gekommen, auch wenn er eigentlich von den Neuzugängen trotz des emotionalen Gepäcks, das er mitgebracht hat, einer der überzeugenden ist, vor allem wenn es um den Spielaufbau geht, ist jetzt nun gelb-rot gesperrt gegen die Fortuna, das wird Düsseldorf sicherlich deutlich entgegenkommen. Aber auch die defensiven Mittelfeldspieler um Axel Witzel, Julian Weigl oder dem verletzten Delaney haben nicht das Tempo, um bei Kontersituationen des Gegners gut mithalten zu können. Das ist auf den Außen jetzt nichts weiter ein bisschen anders, aber auch hier gibt es Probleme. In der Offensive, im Spielaufbau schafft es der BVB nicht mehr so gut, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem defensiven Mittelfeld, dem zentralen Mittelfeld, den Sechsern und den Achtern und den vorderen Reihen. Das war vor allem gegen Paderborn sehr eklatant, dass man eigentlich, dass ein viel zu großer Platz und Raum war zwischen dem zentralen Mittelfeldverbund und den vorderen Reihen, den man in keinster Weise überbrücken konnte. Das hat auch Paderborn sehr gut gemacht. Vielleicht kann ich da gleich noch was zu sagen bei der Frage, wie kann die Fortuna gegen den BVB aufstellen. Was auch auffällig ist, und das spielt auch mit der Stürmersituation um den stets verletzten Paco Alcácer mit hinein, aber darüber eben hinaus auch ein mannschaftstaktisches Problem, was eigentlich überraschend ist, weil das Favre in den letzten Jahren immer gut gemacht hat, ist, dass der 16er nicht mehr so stark besetzt ist bei eigenen Offensivsituationen, wie das noch vor einigen Wochen, Monaten, letzte Saison, vor allem in der Hinrunde war, dass man eben schafft, viele eigene Spieler in den gegnerischen 16er zu bringen, dann von außen flach hineinzuspielen, auch in Rückraum in den 16er zu spielen und dann abzuschließen. Das ist etwas, was in den letzten Wochen eben nicht mehr gut funktioniert hat. Mit hohen Bällen, das sind immer so die Verlegenheitslösung, funktioniert es beim BVB natürlich auch nicht, weil da fehlen einfach die Abnehmer in den vorderen Reihen. Das sind, wie alle sicherlich wissen, spielstarke, individuelle, laufstarke Spieler, aber jetzt nicht die großen Hünen und Kopfballungeheuer, die da vorne drin sind. Wenn es der BVB geschafft hat, doch die Punkte nach Hause zu bringen, dann häufig über die individuellen Stärken, die die Mannschaft zweifelsohne hat. Einer der teuersten Kader, vielleicht sogar der teuerste Kader in der Vereinsgeschichte. Am Anfang der Saison auch mit, man dachte, cleveren Verstärkungen. Dazu komme ich gleich bei der Aufstellung vielleicht, die eben nicht immer so ganz gezündet haben. Aber es geht eben immer etwas beim BVB. Und das ist sicherlich die Stärke, die der Verein noch hat, über die Einzelleistung seiner hochtalentierten Spieler zu kommen. Die Aufstellung bis letzte Woche, bis zum Spiel gegen Hertha BSC, wäre das eigentlich, naja, nicht klar gewesen, aber zumindest die Grundaufstellung wäre erwartbar um 4-2-3-1 gewesen. Das ist etwas verändert worden. Tatsächlich hat Favre gegen Hertha BSC am Samstag auf eine Fünferkette umgestellt oder beziehungsweise auch eine Dreierkette hinten drin. Der zentrale Aufbauspieler Mats Hummels wird gegen den BVB, das hatte ich schon gesagt, nicht auflaufen. Wenn Favre weiterhin mit der Dreierkette spielen möchte, wenn er glaubt, dass das dem BVB hinten eine gewisse Stabilität verleiht, wofür auch einige spricht nach dem Hertha BSC-Spiel und vielleicht auch einige Optionen im Spielaufbau ermöglicht, gerade wenn der Gegner hoch presst, was jetzt bei der Fortuna nicht unbedingt häufig der Fall war. Da bringt auch die Dreierkette eine gewisse Entlastung. Wenn mit Dreierkette gespielt wird, dann könnte Julian Weigel, der verletzt war letzte Woche und eventuell wieder fit ist, den zentralen Part in der Dreierkette spielen. Ansonsten, der rechte Innenverteidiger ist Manuel Akanji, der eine bisher sehr gebrauchte Saison spielt. Viele individuelle Aussätze hatte und eigentlich einfach mal ein paar Wochen Pause braucht, um den Kopf frei zu kriegen, weil man schon das Gefühl hatte, dass bei ihm einfach viel zu viel nachgedacht wird, weil er hatte eben einige individuelle Probleme in der im Laufe der Saison und bei jedes Mal, wenn er an den Ball kommt, meint man bei ihm das Hirn anlaufen zu sehen und dann das hilft dann nicht immer, wenn man zu viel nachdenkt über das, was man machen kann. Links, linker Innenverteidiger, und ich vermute auch, dass er spielen wird, unabhängig von Zweier-, also Vierer- oder Fünferkette, ist dann Axel Sagadou, ein hochveranlagter und sehr, auch gerade in Fankreisen, sehr hochgeschätzter junger Innenverteidiger, hervorragend im Kopfballspiel. Sicherlich, wenn die Fortuna mit Halbfeldflanken agieren möchte, ein Spieler, der da wichtig ist, der die Bälle rausköpfen kann, klären kann. Er hat sicherlich noch so seine Schwächen, auch hin und wieder mal einen individuellen Patzer, der ihm zu verzeihen ist aufgrund seines Alters. Meines Erachtens oder meiner Meinung nach so von den allen, die ich kenne, viel zu wenig gespielt in dieser Saison. Man muss ihm die Gelegenheit geben, sich zu entwickeln. Das ist etwas versäumt worden. Aber ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird. Linke Verteidiger, entweder Guerrero oder Schulz. Den Schulz hat man vor der Saison von Hoffenheim geholt, auch mit hohen Erwartungen. belegt, kann leider defensiv nicht die Leistung abliefern, die man von ihm erhofft hat. Rechts entweder der bewährte Lukas Piszczek oder Ashraf Hakimi, der allerdings in letzter Zeit eher offensiv gespielt hat. Da käme natürlich auch die Fünferkette ihm entgegen, wenn er eben den Außenspielerposten besetzen könnte. Man kann überlegen, ob wenn mit Fünferkette gespielt wird, ob Nico Schulz eventuell für Guerrero auch reinkommt. Aber eigentlich hat Guerrero gegen Hertha ganz gut gespielt. Auf der 6 relativ sicher Axel Witzel. Man hat bei ihm das Gefühl, dass er auch ein bisschen überspielt ist. Seit der Rückrunde nicht mehr an die Leistung anknüpfen konnte, die er aus der Hinrunde der letzten Saison hatte. Sehr, sehr starker Spieler eigentlich, zweikampfstark, ballsicher, hat aber als auch Schwächen gezeigt. Dann die Person neben Witzel hat jetzt Lucien Favre gegen Hertha BSC Julian Brandt gesetzt, ein Spieler, von dem ich eigentlich am überzeugtesten war, dass man ihn holen sollte vor der Saison, der bisher am stärksten enttäuscht hat. In der Offensive mit unglaublich vielen Fehlpässen, vielen schlechten Entscheidungen, die er trifft, und gerade in der Defensive ein voller Totalausfall. Also seine Zweikampfstatistik ist absurd. Er geht ganz schlecht in Zweikämpfe rein und das ist sicherlich etwas, wenn er ein bisschen zurückgezogen auf der 8 spielt, was der Gegner beim Ballbesitz überlegen soll, eben stärker über Brand zu gehen, weil er diese Schwächen in der Defensive hat. In der Offensive allerdings könnte er tatsächlich diese von mir eben erwähnte Lücke zwischen defensivem Mittelfeld, Achterposition und der Spitze auch füllen, weil er das eigentlich gut kann in der Zentrale. Vorne drin, Frage ist, ob Paco Alcácer wieder zurückkommt, das weiß ich gerade nicht. Ansonsten mit Reus, Hazard und Jadon Sancho allerdings auch sehr individuell starke Spieler, die aber eben nicht die Sturmspitze sind vorne drin, sondern eher aus dem Spiel heraus mit flachen Bällen gefüttert werden, am besten im Tempo, bei Tempostößen in den 16er eben reinrutschen und dann abschließen. Hazard, auch ein Neuzugang, hat eigentlich bisher mit am ehesten überzeugt von all den Neuzugängen. Und Jadon Sancho, stark kritisiert, nicht immer zu Recht, kommt auch immer besser hinein und vielleicht gilt das auch für Marco Reus, der bisher jetzt auch noch nicht eine völlig überzeugende Saison gespielt hat. Was muss die Fortuna machen, um zu gewinnen? Das, was sie gegen Bayern München nicht geschafft hat, nämlich unangenehm sein, eng Gegner zu sein. Sie werden sie vermutlich Borussia Dortmund kommen lassen, sich angucken, wie hat das Paderborn gemacht, eng stehen und eventuell punktuell auch den gegnerischen Spielaufbau stören. Mats Hummels wird nicht spielen und die beiden Innenverteidiger Akanji und Sagadou haben beide aus unterschiedlichen Gründen ihre Probleme beim Spielaufbau. Das könnte ein Mittel sein, um den Gegner attackieren zu können. Mein Tipp, ich glaube an ein 2:2, was der Fortuna sicherlich mehr helfen wird als dem BVB. Ansonsten schöne Aufnahme noch und her BVB.
Ja, vielen Dank dir, Jan, für deine umfassende Einschätzung. Das ist natürlich super, dass wir da jetzt heute drauf zugreifen konnten. Ich glaube, so gut waren wir noch nie auf einen kommenden Gegner vorbereitet. Und ja, bevor wir jetzt irgendwie auch hier unseren Tipp abgeben, natürlich irgendwie nochmal kurz hier der Blick auch auf die Fortuna. Ja, ein bisschen parallel zum Ausfall des Abwehrchefs bei Dortmund mit Mats Hummels muss ja auch die Fortuna auf ihren Abwehrchef mit Kahn Eihan verzichten. 5. Gelbe gesehen.
Außerdem auf Marcel Sobotka. Und Markus Suttner.
Ja, aber ich glaube, bei Suttner, möge es mir jetzt verzeihen, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, irgendwie, wenn da Nico Gieselmann halt wieder spielt. Ja. So, da sollte man eigentlich wenig verlieren. Bei Sobotka ist es echt schade, weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich davon ausgehen würde, dass man vielleicht wieder mit einer ähnlichen Herangehensweise wie gegen Hoffenheim oder wie gegen Schalke in das Spiel geht, was jetzt einfach die letzten beiden Auswärtsspiele gewesen sind, fehlt er halt irgendwie schon gerade in dieser sowieso etwas offensiv limitierten Dreierreihe im zentralen Mittelfeld dann irgendwie noch der offensivste. Also Matt hat sich ja gerade irgendwie wieder rangekämpft, irgendwie nach langer Verletzung.
Ja, außerdem hat Marco Reus, glaube ich, gute Erinnerungen an
Ja, richtig. Podcast.
Oh ja, stimmt.
Ja,
Das Gut-Treatment.
wahrscheinlich weiß er mittlerweile, wie er heißt. Und
Denke ich auch.
hätte schon gezittert. Aber vielleicht verletzt sich der Reus bis dahin auch wieder. Der macht das ja auch häufiger, oder?
Aber eigentlich hatte ich mir nämlich auch gedacht, dass vielleicht Sobotka genau der richtige Mann gewesen wäre für Julian Brandt, weil ich eigentlich, weil Reus vielleicht gerade nicht so richtig in absoluter Topform ist, aber Julian Brandt, klar, defensiv anscheinend nicht so sehr, aber offensiv wiederum sehr wohl. Also irgendwie, das ist ja halt gerade diese, auf diese Achterposition ist ja halt die Position, weil überzeugt hat, das brauche ich dann letztendlich. Ja, ein Spieler, den ich unglaublich gerne spielen sehe. Offensiv auf jeden Fall. Da wäre vielleicht Sobotka auch genau der richtige Mann gewesen, um ihn halt aus dem Spiel zu nehmen, weil ich ihn auf jeden Fall in der Schlüsselposition sehe halt, um die Dortmunder Angriffe halt nach vorne zu treiben. Aber gut, auf den muss die Fortuna jetzt eben verzichten. Aber ich glaube, noch wichtiger ist halt natürlich der Ausfall von Kaan Ayhan, weil ja.
Da ist doch die große Frage ist einfach jetzt, spielt er Dreierkette, spielt er eine Viererabwehrkette? Wird er
Genau.
Robin Bormuth ins Team beordern, in die Startaufstellung holen,
Eine Idee, die ich
statt
halt noch
Ayhan?
hatte, war, man könnte natürlich auch wie zu etwas älteren Zeiten Adam Bocek zurückziehen.
Ja.
Da jetzt aber sowieso mit Sobotka ja schon irgendwie jemand aus dem zentralen defensiven Mittelfeld irgendwie ausfällt, ist das natürlich wieder auch eine riskante Sache. Generell hat einfach Bocek für die Innenverteidigerposition auch eigentlich nicht so das Tempo. Aber das ja, was denkt ihr? Wird man halt wieder auf die Viererkette gehen, die jetzt da wirklich mehrmals gerade auch gegen die starken Teams nicht so gut funktioniert hat?
Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, der wird Fünferkette spielen.
Mit Robin Bormuth
Egal.
oder mit Bob.
Ja. Also unabhängig jetzt, wer sich da am Ende aufdrängt, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so unsere Auswärtsaufstellung gegen jetzt, ja, wenn man nicht gerade in Köln dann spielt, noch in der Rückrunde oder so.
Wollen wir zu den Tipps übergeben oder übergehen oder gibt es noch
Ja, also von mir aus können wir jetzt auch schon mal ruhig
Geistreicheranmerkung?
Richtung Tipp gehen. Also ich glaube, dass der Eihahn-Ausfall auf jeden Fall wirklich nicht nur irgendwie defensiv, weil irgendwie dadurch die Personalrochade hinten angeschmissen wird, schwer wiegt, sondern eben auch dadurch, dass ich halt denke, dass Fortuna auf jeden Fall in den letzten 20 Minuten noch im Spiel sein wird. Und es wird auf einmal dann mal so, wenn wir da mal so ein bisschen Witze drüber machen, dass über dieses Innenverteidiger-Dribbling von Kaan Ayhan nach vorne, da fällt echt ein wichtiger Punkt weg, mit dem man vielleicht am Ende noch, eine Auswärts noch den Ausgleich schießen kann. Und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass die Fortuna halt relativ knapp verlieren wird, aber sie wird verlieren, weil die Spielweise von Dortmund kommt Fortuna entgegen. Deswegen, ich glaube, dass die Fortuna auf jeden Fall das Spiel offen gestalten können wird, weil die Fortuna eben nicht hochpresst. Die Dortmunder tun das auch nicht, aber werden natürlich irgendwie dann vor eigener Kulisse so ein bisschen in die, oder halt eben auch sehr stark in die aktive Rolle gedrängt, und damit sind sie auch dann auch letztes Jahr gegen Fortuna ja schon nicht besonders gut zurechtgekommen. Aber da hatte man irgendwie einfach natürlich noch andere Spieler, die den Dortmundern mehr Schaden zufügen konnten auf dem Platz, und ich glaube, das ist dieses Jahr nicht so, deswegen wird man 2:1 verlieren.
Tim?
Ja gut, ich bin ja in der glorreichen Position, dass ich als Führender im Tippspiel dieses
Oh,
Mal
du bist
mein,
jetzt.
ja, ich habe ja unentschieden in Hoffenheim getippt, während du da auf ein 3:1 gehofft hast. Gut, ich tippe deshalb mal ganz anders, und zwar auf ein 2:1 für Fortuna.
Ja, da kann ich leider nicht widersprechen, aber ich setze noch einen drauf. Ich glaube, es wird ein 3 zu 1 für die Fortuna und wir werden Kaan Ayhans Dribblings in den letzten 20 Minuten nicht brauchen. Ich glaube, es wird ein starker Auftritt und möglicherweise
Der letzte von Favre, ne?
Ist ja Favre, ja.
Ja.
Der Schlüssel ist einfach relativ früh 2-0 in Führung gehen, dann wird man wirklich einfach die Eihandribblings nicht vermissen.
Also so nervös wie die Dortmunder werden, sobald die ein Gegentor kassieren. Also 35. Minute, Elfmeter Hennings und dann ist der Drops gelutscht, Leute.
Elfmeter nach Kopfball,
Hand.
Also ja, von Adams Handspiel. Ja. Von,
ja. Richtig. Ja, ja. Und dann kann der Jan mal gucken, wie weit er mit seinem Heer BVB kommt.
Ja. 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 Und nächste Woche wird das nochmal eingehend thematisiert mit diesen Zweitvereinen und der in eigentlichen monogamen Welt des Sports.
Aber ja, da sollten wir dann
aber darf man schon
darüber
mal,
sprechen, wenn wir mit allem
schon mal den Team nächste Woche und neben dem Spiel natürlich sowieso, auf das wir dann irgendwie auch lange blicken werden. Ja, selbst diese Woche hatten wir ja vor, ein bisschen kürzer zu bleiben, da ja von uns keiner das Spiel gesehen hat. Jetzt ist es natürlich doch wieder lang geworden, wir sind wieder schön ans Schwafeln gekommen. Deswegen würde ich dann sagen, verteilen wir uns dann auf nächste Woche und freuen uns, wenn Jan dann wieder dabei ist.
Und wenn ihr alle da draußen an euren Empfangsgeräten auch an wieder lauscht. Ja.
Genauso wie ihr beide auch, wenn ihr wieder zusammen mit mir hier dabei seid. Freue ich mich auf jeden Fall sehr und dann bis nächste Woche.
Jo.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao, ciao.